Ich glaube, genau das darf auch unser Gebet sein, dass wir jetzt auch erleben, dass Gott zu uns ganz persönlich redet. Und ich finde es so schön, dass wir Gott nicht irgendwo da draußen in der Ferne begegnen müssen, sondern dass wir einfach die Bibel aufschlagen dürfen und Gott uns hier begegnet. Und deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt gemeinsam machen dürfen. Wir wollen weitermachen in unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Und wir machen heute weiter bei der Geschichte, die wir schon letzten Sonntag angefangen haben. Wir wollen uns nochmal erinnern, was haben wir da gehört? Ab Kapitel 5, Vers 17, da ging es los. Es war so, dass der Hohe Rat, also die führenden Juden in Jerusalem, ziemlich eifersüchtig wurden auf diese Jesusbewegung. Und deshalb haben sie sich die Apostel, die Führer dieser Jesusbewegung, geschnappt und sie haben sie ins Gefängnis gesteckt. Und das war eine große Gefahr für die Gemeinde. Alle Apostel waren jetzt auf einmal weggesperrt. Aber wir haben gesehen, dass Gott eingreift. Gott hat die Apostel aus dem Gefängnis befreit. Der Herr ist mit den Seinen. Er hat auf übernatürliche Art und Weise die Gefängnistüren aufgesperrt, sodass die Apostel freien Fußes hinausgehen konnten. Die Apostel sind dann wieder direkt in den Tempel gegangen, dort, wo sie geschnappt wurden. Und sie haben weitergemacht, damit Gottes Wort weiterzugeben. Und genau dort hat sie der Hohe Rat dann wieder gefunden. Und hier beginnt unser Text. Und ich lade uns ein, dass wir zu Beginn diese Verse gemeinsam lesen. Apostelgeschichte 5, die Verse 27 bis 42. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und als sie das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel auf, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer, und befahl, die Leute für kurze Zeit nach draußen zu bringen. Denn er sprach zu ihnen: Ihr Männer von Israel, nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor diesen Tagen trat Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Ihm hing eine Anzahl von Männern an, etwa 400. Er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich und wurden zunichte. Nach diesem trat Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seine Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Auch er kam um und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Und sie fügten sich ihm. Und sie riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um des Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Das ist unser Text für heute Morgen. Ein sehr langer Text, aber auch eine wunderbare Geschichte, die wir heute hören dürfen. Ich habe diesen Text überschrieben mit dem Thema: Stell dich nicht in Gottes Weg. Das ist das Thema, um das es geht. Stell dich nicht in Gottes Weg. Gott zeigt uns in diesen Versen, dass er allmächtig ist, dass er unaufhaltsam ist, und er will uns deswegen ans Herz legen: Stell dich nicht in seinen Weg. Gehorche ihm viel lieber. Und genau so habe ich diese Verse auch für uns gegliedert. Ihr seht hier auf der Folie die Gliederung. Drei Punkte, quasi ein Satz. Gehorcht Gott, denn Widerstand ist zwecklos und Gehorsam zahlt sich aus. Also der Aufruf an uns ist, gehorcht Gott. Und wir kriegen die Begründung, Gott nicht zu gehorchen, Widerstand zu leisten, das ist völlig sinnlos, völlig zwecklos. Gott kommt immer an sein Ziel. Und die Kehrseite davon ist, Gehorsam Gott gegenüber zahlt sich aus. Und mein Gebet für diese Predigt ist, dass wir heute ein Gespür für Gottes Größe bekommen. Dass wir neu darüber staunen, dass Gott allmächtig und unaufhaltsam ist. Und dass wir deswegen ermutigt sind, ihm wirklich zu gehorchen und ihm zu folgen, denn das lohnt sich. Und ich will gerne noch für uns beten, dass Gottes Wort unser Herz trifft. Lieber Vater, wir wollen dir so von Herzen Danke sagen, dass du ein Gott bist, der redet und dass wir als dein Volk dir in deinem Wort begegnen dürfen. Und wir wollen beten, dass genau das jetzt passiert. Richte unsere Herzen aus auf dich. Schenk, dass wir dich sehen in deiner Herrlichkeit. Bewege uns und zeig uns Jesus. Amen. Wir wollen direkt mit unserem ersten Punkt starten, die Verse 27 bis 33. Gehorcht Gott. Also wir erinnern uns, die Situation ist jetzt so, alle Apostel stehen jetzt vor dem Hohen Rat und der hohe Priester, also quasi der religiöse Chef, er befragt die Apostel. Und es fällt auf, dass er eigentlich gar keine Frage stellt, sondern das ist hier vielmehr ein Verhör, was hier passiert. Lesen wir nochmal Vers 28. Der hohe Priester sagt, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Stecken mehrere Vorwürfe drin, die der hohe Priester für sie hat. Der erste Vorwurf an die Apostel ist, wir haben euch doch streng verboten, im Namen Jesu zu lehren. Das haben wir euch ausdrücklich verboten. Ja, wir erinnern uns nochmal ein Kapitel vorher, da ist das tatsächlich passiert. Apostelgeschichte 4, da war es so, dass Petrus und Johannes schon vom Hohen Rat geschnappt wurden und ins Gefängnis kamen und am nächsten Tag wurden sie dann auch verhört und dann wurde ihnen in Kapitel 4, Vers 18 genau das gesagt, ihr sollt überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu reden oder lehren. Das heißt, dieser Befehl, den die Apostel bekommen haben, der war eigentlich völlig klar. Schluss mit der Verkündigung des Evangeliums. Der Hohepriester wiederholt in Vers 28 unseres Textes, das haben wir euch streng verboten. Aber wir wissen, die Apostel haben sich gar nicht dran gehalten. Der Hohepriester sagt weiter, und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre. Also die Apostel, die haben einfach fröhlich weitergepredigt. Das Evangelium hat sich wie ein Lauffeuer in einer trockenen Landschaft verbreitet. Mittlerweile war es so, dass die ganze Stadt Jerusalem voll vom Evangelium war. Und ich denke, das haben wir in den letzten Wochen auch gesehen. Es sind sehr, sehr viele Menschen zum Glauben gekommen. Tausende wurden zu Nachfolgern Jesu. Das heißt, gleich zu Beginn, wo die Gemeinde Gottes gestartet hat, ist eine große Erweckung passiert. Und wir finden das wunderbar, ne? Das kann uns ermutigen. Das zeigt, dass das Evangelium wirklich Kraft hat, dass es so viele Menschen erreicht hat. Aber der hohe Priester, der gerade mit den Aposteln redet, der hat das alles ganz anders interpretiert. Sie halten diese Botschaft von Jesus für falsch. Und deswegen denken sie, dass wenn Jerusalem voll von dieser Botschaft ist, dass gerade tausende Menschen im Begriff sind, vom jüdischen Glauben abzufallen. Und das beklagt der hohe Priester. Er sagt den Aposteln, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer falschen Lehre. Und wir sehen in Vers 28 ganz am Ende, dass der hohe Priester auch noch einen letzten Vorwurf an die Apostel hat. Er sagt, und ihr wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Das Blut eines Menschen auf jemanden zu bringen, das ist eine typisch biblische Formulierung. Blut steht hier für einen gewaltsamen Tod, also einen Mord. Und zu sagen, das Blut auf jemanden zu bringen oder auf das Haupt von jemanden zu bringen, bedeutet nichts anderes, als jemand für einen Mord verantwortlich machen. Der Hohepriester sagt also, ihr Apostel wollt uns verantwortlich machen für den Tod Jesu. Und tatsächlich war es noch gar nicht lange her, dass Jesus selbst vor dem Hohen Rat stand, kurz vor seiner Kreuzigung. Es war so, dass der römische Statthalter Pontius Pilatus Jesus auch verhört hat und er hat eigentlich festgestellt, es gibt keine Schuld, dass er sterben muss. Er hat nichts verbrochen. Aber die führenden Juden, sie haben Jesus so sehr gehasst, dass sie die Volksmenge dazu angestachelt haben, die Kreuzigung Jesu zu fordern. Und so hat die Masse damals geschrien, kreuzige ihn. Und sie haben auch geschrien, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Seht ihr, das ist genau die Formulierung auch in unserem Text. Das haben sie in Matthäus 27, Vers 25 gesagt, sein Blut komme über uns. Das bedeutet also, der hohe Priester und der ganze hohe Rat, sie waren sehr wohl dafür verantwortlich, dass Jesus gestorben ist. Und das hatten die Apostel auch schon mehrmals angeprangert. Sie haben tatsächlich die führenden Juden für den Tod Jesu verantwortlich gemacht. Aber sie haben das gar nicht so gesehen. Sie waren sich keiner Schuld bewusst. So sehen wir also, dass der hohe Priester dieses Verhör geführt hat. Und wir sehen jetzt ab Vers 29, dass Petrus darauf antwortet. Petrus war der Wortführer für die Apostel. Er hat oft das Wort ergriffen, wenn es darum ging, zu antworten. Und Petrus verkündigt jetzt ab Vers 29 das Evangelium von Jesus. Das Evangelium, was der Hohe Rat eigentlich so verabscheut, das verkündigt er jetzt noch einmal. Als erstes sagt er in Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch das kennen wir schon, ein Kapitel zuvor. In Vers 19 hat Petrus das schon in ähnlichen Worten gesagt. Dort hieß es, entscheidet ihr bei euch selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Das bedeutet, die erste Verantwortung, die wir Menschen haben, ist immer Gott gegenüber. Er ist Gott, er hat uns unser Leben geschenkt und das bedeutet, wir sind verantwortlich vor ihm. Sein Wille für uns ist viel wichtiger als der Wille aller Menschen. Ja, was Gott sagt, ist wichtiger als das, was der Bundeskanzler sagt oder was dein Chef auf der Arbeit sagt. Was Gott sagt, ist wichtiger als das, was unser Ehepartner oder unsere eigene Mutter uns sagt oder auch das, was unser Herz von uns möchte. Das heißt nicht, dass wir gar nicht mehr auf das hören sollten, was andere Menschen uns sagen. Nein, das stimmt nicht. Die Bibel macht ganz klar, wir sollen grundsätzlich der Regierung gehorchen, wenn das gut ist. Wir sollen auf einen guten Rat von anderen Christen hören, das ist völlig klar. Aber Petrus sagt, Gott zu gehorchen ist am wichtigsten. Und ich denke, das ist eine Sache, die wir für uns ganz persönlich mit nach Hause nehmen können. Ich will uns eine Frage geben, die wir uns stellen können, jeder ganz persönlich. In welchem Bereich meines Lebens muss ich anfangen, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen? Andersrum gefragt, worin versage ich im Moment, Gott mehr zu gehorchen als Menschen? Wann höre ich zu viel auf das, was andere über mich denken? Vielleicht kennst du das auch, dass wir manchmal wie Sklaven sind von der Meinung von anderen Menschen. Wir lassen uns von ihnen führen und leiten. Und es kann auch sein, dass wir viel zu stark hören auf unser eigenes Herz. Und die Bibel macht deutlich, das ist nicht gut, immer nur auf das eigene Herz zu hören. Ich denke, das können wir uns als Anwendung für uns persönlich mit nach Hause nehmen. Die Aussage, die Petrus also hier gleich am Anfang in Vers 29 über Gott macht, ist, Gott ist der Herr, er verdient unseren Gehorsam, er verdient unser ganzes Leben. Und wir müssen uns nochmal in die Situation damals hineinversetzen. Wenn Petrus das sagt, dann hören ihm ja fromme Juden zu. Und das bedeutet, dieses Gebot, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen, das war ja für die Juden überhaupt nichts Neues. Und der Hohe Rat hat sich wahrscheinlich gedacht, ja natürlich, na klar müssen wir Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber seht ihr, der springende Punkt bei den Aposteln ist jetzt der folgende. Für die Apostel bedeutet Gott zu gehorchen, Jesus Christus zu gehorchen. Gott zu gehorchen bedeutet Jesus nachzufolgen und seine Botschaft zu verkündigen. Nur wenn wir Jesus haben, haben wir auch Gott. Und genau über diesen Gott sagt Petrus dann weiter in Vers 30, etwas ganz Entscheidendes. Das ist genial, was Petrus hier macht. Lesen wir nochmal Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Petrus nennt Gott den Gott unserer Väter, das heißt, er knüpft an bei seinen Zuhörern. Er knüpft an bei dem Gott, den sie doch eigentlich kennen sollten, bei dem einzig wahren Gott, bei dem Gott des Alten Testaments, der Gott, an den schon eure Väter geglaubt haben, der Gott, den ihr von Kind auf kennt. Und genau dieser Gott, der hat etwas ganz Entscheidendes getan. Wir sehen in Vers 30, Gott hat Jesus auferweckt. Das bedeutet, er hat dafür gesorgt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die frommen Juden, die wussten, nur Gott kann den Tod besiegen. Jesus hat den Tod besiegt. Das bedeutet, Jesus steht auf Gottes Seite. Die Auferstehung Jesu bestätigt, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Er ist wirklich der Messias. Alles, was Jesus gesagt hat, das stimmt. Wir dürfen ihm vertrauen. Und damit sagt Petrus diesen führenden Juden damals, der Glaube an Jesus ist notwendig, um auf der Seite des Gottes eurer Väter zu stehen. Denkt nicht, dass ihr gottesfürchtig und fromm sein könnt ohne Jesus. Das geht nur mit Jesus. Und so bewegend das damals für die Leute gewesen sein muss, die gerade zugehört haben, so dramatisch ist es ja eigentlich auch. Es war ja zu dem Zeitpunkt schon so, dass der Hohe Rat, der Petrus gerade zuhört, Jesus bereits abgelehnt hat. Das war ja die Anklage, die Petrus für sie hatte, dass der Hohe Rat für den Tod Jesu verantwortlich ist. Und genau das sagt er hier nochmal. Ihr habt ihn ermordet. Ihr habt dafür gesorgt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das ist eigentlich dramatisch. Was für eine Anklage. Und nachdem Petrus jetzt die Schuld von seinen Zuhörern aufgezeigt hat, kann er nicht anders, als ihnen auch einen Ausweg aus ihrer Schuld zu zeigen. Und das sehen wir in Vers 31. Petrus predigt das Evangelium. Das bedeutet, Petrus ist wie so ein Arzt. Ein guter Arzt, der muss zuerst feststellen, was mit dem Patienten nicht stimmt. Und so hat Petrus zuerst jetzt eine tödliche Diagnose gestellt, um jetzt zu zeigen, es gibt eine Medizin, die Leben schenken kann. Und diese Medizin ist Jesus. Lesen wir Vers 31. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Petrus verkündigt, Jesus ist der Fürst, also er ist der Herrscher. Er ist der König, der Autorität hat. Und er macht deutlich, diese Autorität hat Jesus nicht durch sich selber, sondern Gott selbst hat sie ihm gegeben. Das heißt in Vers 31, dass Gott Jesus zu seiner Rechten erhöht hat. Also Gott ist dafür verantwortlich, dass Jesus jetzt zu Rechten Gottes ist, dass er diesen Ehrenplatz eingenommen hat. Er sitzt mit auf dem Königsthron und herrscht. Tatsächlich ist es nicht ganz klar, was Lukas hier in Vers 31 tatsächlich damals geschrieben hat. Es könnte sein, dass er geschrieben hat, Gott hat ihn zu seiner Rechten erhöht. Es könnte auch sein, dass Gott Jesus durch seine Rechte erhöht hat. Das können wir nicht genau wissen. Aber auf jeden Fall ist völlig klar, Petrus sagt, Gott ist dafür verantwortlich, dass Jesus der Fürst ist, der Herrscher ist. Und Petrus macht noch eine zweite Aussage über Jesus. Er sagt, Jesus ist der Retter. In ihm wird Israel Buße und Vergebung der Sünden angeboten. Es ist interessant, an wen sich diese Botschaft zuerst richtet. Kann man schnell drüber weglesen, aber Petrus sagt, dieses Angebot gilt zuerst Israel. Jesus ist der Retter für Israel. Jesus selbst war ein Jude, seine Jünger waren alle Juden, oder die allermeisten, die 12 waren alle Juden. Und auch die Zuhörer, die Petrus jetzt gerade zuhören, die sind auch alle Juden. Und das bedeutet, Petrus sagt zu ihnen, euer Retter und euer Herr ist da. Und obwohl der hohe Priester Jesus eigentlich schon abgelehnt hat, sogar mehrmals, ist in Jesus Buße möglich. Buße bedeutet Sinnesveränderung. Wir verändern, wie wir ticken, wie wir denken, wie wir fühlen. Der Reformator Johannes Calvin, der hat über Buße Folgendes gesagt: Buße ist eine innere Hinwendung des Menschen zu Gott, die sich danach in äußeren Werken erweist. Das bedeutet, ich wende mich ganz hin zu Gott und dadurch ist mein ganzer Sinn, mein ganzes Leben verändert. Und das ist ein großes Geschenk, dass Gott uns das ermöglicht, dass unser Sinn geändert werden kann. Ja, die Menschen, die Petrus gerade zuhören, die haben Jesus jetzt schon mehrmals abgelehnt. Sie haben sich schuldig gemacht, Jesus ans Kreuz zu bringen, aber Gottes Gnadenangebot steht. Vergebung und Buße ist möglich. Und das ist eben genau der Weg. Wenn wir Buße tun, wenn wir unseren Sinn verändern, wenn wir erkennen, wir haben uns vor Gott schuldig gemacht, dann ist auch Vergebung der Sünden möglich. Ja, der Hohe Rat hat eigentlich heftig gegen Jesus gesündigt. Sie haben eine riesengroße Schuld auf sich geladen. Das können wir uns vorstellen wie so einen riesigen Müllberg von Schuld. Aber Petrus macht deutlich, dieser große Müllberg, der kann zur Seite geschafft werden. Es gibt einen Ausweg, und zwar in Jesus Christus. Und genau das ist ja diese gute Nachricht, von der die Apostel begeistert waren, und auch die gute Nachricht, die so wichtig ist für uns. Die gute Nachricht ist, dass Jesus der beste Mensch war, den es jemals gab. Jesus hat Gott immer gehorcht. Er wusste, dass seine erste Verantwortung immer Gott gegenüber ist. Gott war ihm am allerwichtigsten. Jesus hatte immer die richtigen Prioritäten. Er konnte seinen Eltern gehorchen, als er noch ein Kind war. Er wusste, wann es dran ist, der Regierung, der Obrigkeit zu gehorchen. Jesus hat zum Beispiel seine Steuern gezahlt, sehr interessant. Und vor allem hat Jesus immer seinem Vater im Himmel gehorcht. Er hat Gott nie widerstanden. Er wollte nie sein eigenes Ding machen und gegen Gott rebellieren. Er wusste, dass das keinen Sinn macht und das wollte er auch nicht. Es bedeutet, Jesus war heilig und gerecht. Und damit war Jesus so ganz anders als wir. Wir lehnen Gott eigentlich ständig ab. Wir wollen viel lieber das tun, was uns gefällt, anstatt das zu tun, was unser Schöpfer eigentlich von uns möchte. Wir tun das, was wir für richtig halten. Wir gehen unsere eigenen Wege. Das ist so typisch menschlich. Und unser Text macht deutlich, wenn wir unsere eigenen Wege gehen und wenn wir uns gegen Gott auflehnen, dann laden wir eine Schuld auf unsere Schultern. Wir sind verantwortlich vor Gott. Und wenn wir gegen ihn rebellieren, machen wir uns schuldig. Und genau dafür ist Jesus gekommen. Deswegen ist er der Fürst und der Retter geworden. Dafür ist Jesus gestorben. Er ist den Tod gestorben, den du und ich eigentlich verdient hätten. Gottes Zorn dafür, dass wir ständig gegen ihn rebellieren, diesen Zorn hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Jesus hat die Strafe getragen, die du und ich eigentlich verdient hätten. Jesus hat den Tod besiegt und das bedeutet, wir haben ewiges Leben, wenn wir auf ihn vertrauen. Er kann uns neues Leben schenken, er kann uns reinwaschen von all unserer Schuld und von all unserer Sünde. Es bedeutet, Jesus ist diese Medizin, die wir brauchen. Die Medizin, die uns Leben schenken kann, ewiges Leben schenken kann. In Jesus wird uns also Buße und Vergebung der Sünden angeboten. Das war damals wahr, als Petrus das gepredigt hat, und es gilt heute noch genauso. Und das ist diese geniale Rettung in Jesus, von der, als Petrus das gesagt hat, die Leute damals wahrscheinlich begeistert waren. Petrus und die Apostel waren begeistert vom Evangelium. Sie haben sich wahrscheinlich gefreut, das dem Hohen Rat zu sagen. Aber wir sehen auch in unserem Text, dass der Hohe Rat darauf ganz anders reagiert hat. Lest mit mir nochmal Vers 33. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Also der Hohe Rat war tief getroffen, sie waren bewegt. Tatsächlich wäre es besser, das hier in Vers 33 zu übersetzen als ergrimmt. Der Hohe Rat war ergrimmt. Johannes Calvin sagt über diese Bibelstelle, die Priester hätten sich getroffen fühlen sollen, selbst wenn ihr Herz aus Stein gewesen wäre, aber sie brechen in Zorn aus. Also wenn wir damals dabei gewesen wären, dann wäre es vielleicht so gewesen, dass wir im ganzen Raum das Knirschen ihrer Zähne gehört haben. Sie waren zornig, sie waren ergrimmt, sie waren aufgebracht. Und in ihrem Zorn beschließen die Leute aus dem Hohen Rat, die Apostel, die müssen jetzt sterben. Sie haben den Aposteln schon gedroht, das hat nichts gebracht. Sie haben die Apostel schon ins Gefängnis geworfen, auch das hat nicht geholfen. Und sie sind sich sicher, jetzt hilft nur noch die Todesstrafe. Sie müssen jetzt sterben, dann ist endlich Schluss mit Jesus. Aber wir sehen wieder mal, dass Gott eingreift. So wie schon letzte Woche Gott seine Leute beschützt hat, indem er sie aus dem Gefängnis rausgeholt hat, sehen wir auch dieses Mal, Gott beschützt seine Leute. Er stellt sich zu ihnen, er beschützt sie vor dem sicheren Tod und er tut das durch Gamaliel. Und das führt uns zum zweiten Punkt unserer Predigt, wo wir sehen, Widerstand gegen Gott ist zwecklos. Das sind die Verse 34 bis 39. In Vers 34 wird uns ein gewisser Mann namens Gamaliel vorgestellt. Er war ein Pharisäer und anscheinend Mitglied im Hohen Rat, deswegen war er dabei und kann das Wort ergreifen. Er war ein Lehrer des Gesetzes und er war sehr respektiert im Volk. Er war wahrscheinlich kein Nachfolger Jesu, sonst würde er ganz anders reagieren, aber trotzdem war er ziemlich weise. Und wir sehen, dass Gott diesen Gamaliel jetzt benutzt als ein Werkzeug, um die Apostel zu beschützen. Lest mit mir nochmal ab Vers 35. Die Apostel werden rausgeschickt und dann sagt Gamaliel diese Worte. Ihr Männer von Israel, nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor diesen Tagen trat Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Ihm hing eine Anzahl von Männern an, etwa 400. Er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich und wurden zunichte. Nach diesem trat Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seine Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Auch er kam um und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Also Gamaliel sagt zu seinen Mitbrüdern in diesem Hohen Rat, nehmt euch in Acht, was ihr tun wollt. Überlegt es euch gut. Handelt nicht vorschnell, sondern seid vorsichtig, was ihr mit diesen Jesus-Leuten tut. Und dann holt Gamaliel ein bisschen aus. Er hilft den Leuten, nochmal so ein bisschen ihr Geschichtsgedächtnis aufzufrischen. Gamaliel gibt zwei Beispiele, woraus er dann eine Schlussfolgerung zieht. Er nennt zwei Revoluzer aus der damaligen Zeit. Zuerst nennt er Theudas. Theudas hat wahrscheinlich kurz vor dem Jahre Null, also kurz vor Christus gelebt. Dieser Theudas dachte, etwas ganz Besonderes zu sein. Manche Leute haben das geglaubt. Es heißt hier, er hatte ungefähr 400 Nachfolger. Aber dieser Theudas ist irgendwann gestorben. Alle Nachfolger haben sich zerstreut und die Bewegung war vorbei. Und dann gab es genauso noch Judas, den Galiläer. Dieser Judas hat wahrscheinlich 6 nach Christus gelebt. Und auch er dachte, etwas ganz Besonderes zu sein. Viele Leute aus dem Volk wurden abtrünnig. Das heißt, sie haben eine religiös motivierte Revolte gegen die Römer gestartet. Aus der Sicht dieser frommen Juden war das ein Abfall vom Glauben. Aber auch dieser Judas wurde getötet. Alle seine Nachfolger haben sich zerstreut und die Bewegung war zu Ende. Daran erinnert Gamaliel seine Mitbrüder im Hohen Rat. Und jetzt ist ganz wichtig, was er daraus für eine Schlussfolgerung zieht. Vers 38 und 39. Und jetzt sage ich euch, lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Also Gamaliels Schlussfolgerung ist, lasst die Apostel in Ruhe. Lasst ab von ihnen. Das mit eurem Mordplan, das ist überhaupt keine gute Idee. Lasst sie wieder frei. Der Hohe Rat dachte sich wahrscheinlich, was ist denn das jetzt für ein Vorschlag? Gamaliel, wie kommst du denn darauf? Und Gamaliel gibt ihnen auch die Begründung. In Vers 38 sagt er, denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte. Das heißt, wenn das mit Jesus nur eine Erfindung von Menschen ist, wenn Gott gar nicht dahinter steckt, sondern nur Menschen ihr Ding machen, dann wird das alles kaputt gehen. Es wird scheitern. Das Problem mit Jesus, das wird sich dann von selber lösen, genauso wie das bei diesem Teudas und bei diesem Judas war. Das ist die eine Seite. Aber Gamaliel sagt auch in Vers 39 die andere Seite. Er sagt, ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Das heißt, wenn Gott am Werk ist, wenn das mit Jesus alles stimmt, dann können wir eh nichts dagegen tun. Gott kommt immer an sein Ziel. Und Gamaliel sagt, es besteht eine große Gefahr dabei. Wenn das, was hier passiert, wirklich von Gott ist, dann steht ihr in der Gefahr, gerade gegen Gott zu kämpfen. Es sagt am Ende von Vers 39, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Ihr wollt auf keinen Fall gegen Gott kämpfen. Ihr wollt auf keinen Fall ein Feind von ihm sein. Das nimmt kein gutes Ende. Das ist also der Rat, den Gamaliel damals gegeben hat. Und wir sehen, dass der Hohe Rat darauf gehört hat. Ganz am Ende von Vers 39 sehen wir, sie fügten sich ihm. Das bedeutet, sie stimmen ihm zu. Wir wissen nicht genau, ob sie wirklich innerlich davon überzeugt waren. Aber auf jeden Fall ist das mit der Todesstrafe jetzt vom Tisch. Und wir wollen hier aber kurz innehalten. Und wir wollen über diese Worte von Gamaliel ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Denn ich bin davon überzeugt, das, was Gamaliel hier über Gott sagt, das stimmt wirklich. Und das ist ganz wichtig für uns als Christen. Die Lektion, die wir aus diesem Text als Christen lernen dürfen, ist, Gott ist allmächtig und er ist souverän. Was er sich vornimmt, das macht er auch. Seinen Plan kann niemand durchkreuzen. Und das ist etwas, was nicht nur Gamaliel damals in einem Text irgendwie deutlich gemacht hat, sondern die ganze Bibel zeigt uns diese Wahrheit über Gott. Ich habe euch mal ein paar Verse aus Jesaja mitgebracht. Ihr seht das hier auf der Folie. Jesaja 40, die Verse 15 und 17. Dort heißt es über Gott: Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Also die Völker sind absolut unbedeutend. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, Nichtigkeit gelten sie ihm. Das heißt auf gut Deutsch, Milliarden von Menschen, die auf dieser Erde schon gelebt haben und gerade noch leben, die sind wie nichts im Vergleich zu Gott, weil er so groß ist, weil er so erhaben ist. Und ich habe euch noch Jesaja 46 mitgebracht. Da sagt Gott selbst über sich, gedenkt, dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige vom Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Das heißt, Gottes Plan, der wird immer zustande kommen. Was Gott sich vornimmt, das tut er auch. Gott kann machen, was ihm gefällt. Keiner kann ihn aufhalten. Und wenn wir so die Geschichte aus der Bibel lesen, dann ist ja genau das die Wahrheit, die uns dort begegnet. Denken wir mal an die Geschichte, die Gott geschrieben hat. Ja, zum Beispiel in 2. Mose, wie Gott damals sein Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Dort hat er schon bewiesen, wie mächtig er ist, was für Wunder er tun kann. Das hat dazu geführt, dass sehr viele Menschen vor Gott erzittert sind, wenn sie von ihm gehört haben. Oder wir können auch an das Buch Josua denken. Dort sehen wir, wie die Israeliten das Land eingenommen haben. Und dort sehen wir immer wieder, es sind weniger die Israeliten, die jetzt so tolle Krieger sind und jetzt es irgendwie schaffen, das Land zu erobern, sondern es ist eigentlich Gott, der ihnen immer wieder den Sieg schenkt. Da lernen wir, wer auf Gottes Seite steht, der wird gewinnen. Und wer sich gegen Gott stellt, der hat schon verloren. Das bedeutet, ihr Lieben, wir sehen, unser Gott ist unaufhaltsam. Er ist groß, er ist allmächtig, keiner kann ihn stoppen. Und das ist wahrscheinlich eine Wahrheit, die wir schon oft gehört haben und die wir schnell abhaken können. Aber ich bin davon überzeugt, es ist eigentlich eine Wahrheit, die für uns Christen sehr wertvoll ist. Ich denke, wenn wir ein Gespür für Gottes Größe bekommen, dann kann das eigentlich unser ganzes Leben verändern. Ja, es gibt ja Momente, wo wir auch als Christen ein Stück weit an Gottes Macht zweifeln. und wo wir Angst bekommen, ob sein Plan wirklich zustande kommt. Vielleicht kennst du solche Gedanken auch. Es kann sein, dass es eine Krankheit in unserem Leben gibt, die irgendwie nicht weggeht. Oder ein geliebter Mensch stirbt, obwohl wir so oft dafür gebetet haben. Und dann kann vielleicht der Gedanke in unserem Kopf kommen, hat Gott jetzt irgendwie die Kontrolle verloren? Oder es kann auch sein, dass wir mit einer Sünde in unserem Leben kämpfen, die wir einfach nicht loswerden. Und wir haben schon so oft gebetet. Und wir wissen doch, das ist eigentlich in Gottes Interesse, wenn wir diese Sünde besiegen. Aber wir schaffen das einfach nicht. Oder es gibt irgendetwas in unserem Leben, was wir uns sehr wünschen, was Gott uns aber nicht schenkt. Und in solchen Momenten können wir zweifeln daran, dass Gott wirklich mächtig ist und dass er wirklich das tun kann, was er tun möchte. Oder es kann auch sein, dass wir in unsere chaotische Welt hineinschauen. Das geht mir zum Beispiel oft so. Ja, wir sehen das nächste Attentat, was in unserem Land passiert, oder ein Krieg, der nicht aufhört. Oder der Bernd hat es vorher auch genannt, dieses Beispiel in Syrien, dass viele christliche Dörfer einfach überfallen werden und viele Christen ermordet werden. Und wenn wir so in die Welt schauen, dann können wir daran zweifeln, ob Gott wirklich die Macht hat. Scheint alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen zu sein. Ich will dich persönlich fragen, kennst du diese Gedanken? Kennst du diesen Zweifel, dass Gott wirklich regiert? Und wenn du das kennst, dann hat Gott uns ein wunderschönes Heilmittel gegeben, nämlich sein Wort. Er stellt sich uns immer wieder vor als der große und mächtige Gott. Und er tut das auch in unserem Text. Er will uns heute Morgen zeigen, Gott ist unaufhaltbar. Er ist mächtig. Seinen Plan kann niemand durchkreuzen. Und das bedeutet für uns auch, wenn wir Christen sind, bei all dem, was in unserem Leben passiert, bei all dem, was in der Welt vielleicht schief geht, dadurch, dass Gott mächtig ist, sind wir sicher. Er hat schon damals seine Apostel vor dem sicheren Tod beschützt. Es ist immer so, dass wer auf Gottes Seite steht, dass er sicher ist. Es wird weiter so sein, dass die Welt, in der wir leben, chaotisch ist. Gott verspricht uns auch nicht, dass wir immer gesund bleiben. Wenn wir mal an die Apostel denken, sie sind auch irgendwann gestorben. Von allem, was wir wissen, sind sie alle dafür gestorben, dass sie zu Jesus gehört haben. Aber bei allem, was in unserem Leben auch schief gehen möchte, dürfen wir wissen, weil Gott mächtig ist, ist unsere Seele bei ihm sicher. Ich musste da in der Vorbereitung an die Worte aus Johannes 10 denken, die Jesus gesprochen hat. Dort stellt Jesus sich vor als der gute Hirte. Und er redet zu seinen Schafen und er sagt zu ihnen, ich gebe meinen Schafen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das bedeutet, wenn du Christ bist, dann bist du eins von diesen Schafen von Jesus. Und Jesus sagt, ich habe euch in meiner Hand. Ich lasse euch nicht los. Und Gott im Himmel, der ist allmächtig, er hat euch auch in seiner Hand. Ich hoffe, dass uns diese Wahrheit ermutigt. Als Christen sind wir sicher in Gottes Händen. Wir werden später nach der Predigt dieses bekannte Lied singen, von guten Mächten treu und still umgeben. Und da können wir genau diese Wahrheit gemeinsam besingen und uns darüber freuen. Und ich denke, wenn wir so mit Gott konfrontiert sind, wie in unserem Text, wenn wir sehen, wie groß Gott ist, dann erkennen wir hoffentlich auch, dass wir ganz anders sind. Ich hoffe, wir merken, wir sind klein und unbedeutend und ohnmächtig. Ja, wir können uns ganz viel vornehmen als Menschen, aber vieles von dem, was wir planen, geht auch schief. Vielleicht kennst du das zum Beispiel vom Sonntag. Du nimmst dir irgendwas mit aus dem Gottesdienst, nimmst dir irgendwas vor für dein Leben, und gleich am nächsten Montag klappt es schon nicht mehr. Und es ist so interessant, dass obwohl wir Menschen eigentlich so schwach und ohnmächtig sind, dass wir uns trotzdem immer wieder gegen Gott stellen. Wir stellen uns ihm in den Weg und wir machen unser eigenes Ding. Und wenn wir noch gar keine Christen sind, dann müssen wir erkennen, unser ganzes Leben ist eigentlich genau das. Mit unserem ganzen Leben stellen wir uns Gott entgegen. Wir wollen uns nicht ihm unterordnen, Wir wollen nicht ihm gehorchen, sondern wir machen lieber unser eigenes Ding. Wenn du noch kein Christ bist, dann will ich dir das sehr ans Herz legen, dass du auf Gottes Seite kommst und dass du aufhörst, gegen Gott zu leben und dich auf seine Seite stellst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie das funktioniert, dann komm gerne auf jemanden hier bei uns aus der Gemeinde zu. Wir würden es lieben, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen, wer Jesus ist und was er auch für dich ganz persönlich getan hat. Jetzt weiß ich, dass die allermeisten von uns Christen sind. Und auch für uns Christen ist das eine ernste Gefahr, die ich gerade gesagt habe. Wir können uns auch als Christen in Gottes Weg stellen und gegen ihn rebellieren, gegen ihn kämpfen, so wie das in Vers 39 heißt. Ja, Gott will uns zum Beispiel immer heiliger machen und es ist doch ganz oft so, dass wir unsere eigene Sünde lieben. Gott hat einen wunderbaren Plan für unser Leben, aber wir haben ja selber auch einen ganz guten Plan, oder? Manchmal finden wir den sogar besser. Gott will, dass wir als Gemeinde eine Einheit sind, aber ja, sich zu streiten und vielleicht schlecht über andere zu denken oder sich nicht ganz so lieb zu haben, das können wir leider auch sehr gut. Das bedeutet, auch als Christen können wir uns Gott in den Weg stellen. Und ich will dich ganz persönlich fragen, in welchem deiner Lebensbereiche ordnest du dich Gott noch nicht ganz unter? Wo ist dein Plan für dein Leben anders als Gottes Plan für dein Leben? In welcher Hinsicht stehen wir Gott im Weg? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich hoffe, dass wir sie mit nach Hause nehmen. Und ich hoffe auch, dass wir neu ermutigt sind und erkennen, uns Gott in den Weg zu stellen, das macht überhaupt keinen Sinn. Das wird scheitern. Gegen Gott zu kämpfen, ist eine gefährliche Situation. Es ist viel besser, wenn wir als Kinder Gottes ihm gehorchen. Das wünscht sich Gott für unser Leben und das ist auch das Allerbeste, was es gibt. Und genau dazu werden wir ganz am Ende unseres Textes noch ermutigt. Wir wollen noch ganz kurz zum dritten Punkt kommen, wo wir sehen, Gehorsam zahlt sich aus. Und wir lesen nochmal Vers 40. Und sie riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Also wir haben diesen Rat von Gamaliel gehört und der Hohe Rat war davon irgendwie überzeugt. Sie lassen die Apostel wieder gehen, aber vorher gibt es noch ordentlich Schläge. Es gibt eine Trachtprügel für sie. Das soll wahrscheinlich eine Gedächtnishilfe für sie sein, dass die Apostel so schnell nicht wieder von Jesus weitererzählen. Aber wir sehen in Vers 41 und 42, die Apostel, die reagieren ganz anders, als der Hohe Rat das möchte. Lesen wir nochmal die letzten beiden Verse. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um des Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Also ich denke, wir können uns das vorstellen, die Apostel wurden gerade verprügelt. Sie haben wahrscheinlich blaue Flecken, blaues Auge, sind noch blutverschmiert. Aber sie waren innerlich trotzdem voller Freude. Sie verkündigen weiter, obwohl der Hohe Rat das eigentlich verboten hat. Das bedeutet, dieses Verbot, es war ihnen wurscht, das hat sie gar nicht weiter interessiert. Sie sind Jesus treu geblieben. Und wir sehen auch, was der Grund für diese Freude war, die in den Aposteln war. Wir sehen, sie waren voller Freude, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden für Jesus. Es ist ganz interessant, was hier für Wörter benutzt werden, oder? Lukas spielt hier so ein bisschen mit den Wörtern, um uns zu zeigen, wie verrückt das eigentlich ist, was hier passiert. Also die Apostel, die fühlen sich gewürdigt dadurch, dass ihnen gerade eben die Würde genommen wurde. Die Apostel fühlen sich geehrt, dass ihnen gerade ihre Ehre genommen wurde, und zwar für Jesus. Das ist absolut verrückt. Ich hoffe, wir sehen das, das macht menschlich überhaupt keinen Sinn. Das muss Gott bewirken. So eine Freude, trotz körperlichen Schmerzen, trotz Verfolgung, dass sie innerlich voller Freude waren. Und ich denke, das liegt daran, sie konnten sich so sehr freuen, weil Jesus ihnen so wertvoll war. Jesus war ihnen mehr wert als ihr Wohlbefinden, als ihr Ruf, als ihre Gesundheit. Jesus bedeutet den Aposteln mehr als ihre Freiheit und sogar mehr als ihr Leben. Ihre Freude zeigt, wie wertvoll Jesus für sie ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Verse so liest. Es kann manchmal sein, dass wir uns dann direkt schlecht fühlen, ja, weil wir haben ja nicht so viel Freude an Jesus. Aber ich glaube, so sollen wir diesen Text gar nicht lesen. Sondern ich glaube, das darf uns eigentlich ermutigen. Die Apostel haben sich so sehr gefreut über ihren Jesus, weil er ihnen so viel wert war. Und seht ihr, unser Jesus ist ja genau derselbe. Auch Jesus ist für uns so kostbar und wertvoll. Und deswegen denke ich, wenn wir das hier so lesen, dass die Apostel voller Freude waren, dann dürfen wir als Ermutigung für uns persönlich mitnehmen, dass wir uns auch ausstrecken nach Freude an Jesus. Es muss nicht normal sein für uns Christen, dass wir keine Freude an Gott haben. Wir müssen das nicht einfach akzeptieren und hinnehmen und denken, ja, das geht ja den allermeisten so. Sondern Gott ermutigt uns, dass wir uns ausstrecken nach Freude an Jesus. Deswegen lasst uns immer wieder dafür beten, dass Jesus unser größter Schatz ist. Dass wir uns an ihm freuen können, egal was in unserem Leben passiert. Vielleicht müssen wir auch manchmal Dinge in Kauf nehmen für Jesus, so wie das die Apostel damals gemacht haben. Wahrscheinlich sind es kleinere Dinge, dass jemand irgendeinen blöden Kommentar über uns sagt oder denkt, wir sind irgendwie verrückt, weil wir Christen sind. Was es auch immer ist. Jesus ist so kostbar, dass wir sogar mitten im Leid Freude haben dürfen. Und ich denke, je besser wir Gott kennenlernen, desto mehr Freude können wir auch haben. Und das ist genau das, was wir heute aus Gottes Wort sehen durften. Wir konnten neu erkennen, dass Gott mächtig ist. Und deshalb dürfen wir erkennen, wer sich Gott in den Weg stellt, der hat schon verloren. Rebellion gegen Gott macht keinen Sinn. Es ist vielmehr das Schönste und das Kostbarste für uns, wenn wir uns auf Gottes Seite stellen. Dann haben wir Freude in Fülle. Amen.